jetzt können die Kinder zum Kindergottesdienst gehen. Wir wünschen auch euch eine gute, gesegnete Zeit. Karfreitag ist auch ein Thema für Kinder. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, der allererste Karfreitag damals war ein lärmender, ein chaotischer Tag. Die Massen gröhlten, die Soldaten höhnten. Im Tempelbereich wurden massenhaft die Passahlämmer geschlachtet, das Blut floss die Gassen hinab. In der liturgischen Tradition dagegen gilt dieser Feiertag als ein stiller Tag. Wir dokumentieren dies dadurch, dass wir am Karfreitag bewusst keinen Kirchenkaffee gestalten, weil uns das Leiden unseres Herrn so ernst ist und weil keine menschlichen Worte dem gerecht werden können. Stille hier und Gröhlen dort. Karfreitag prallen die Extreme aufeinander, wenn Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, gekreuzigt wird. Dürfen wir sagen, der gekreuzigte Gott? Paul Gerhardt hat diese Dialektik wiederholt in seinen Liedern eingefangen, wenn er schreibt, der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wieder Gott misshandelt, der Mensch verwirkt den Tod und ist entgangen, Gott wird gefangen. Gott wird gefangen. Will man für den Karfreitag ein Motto finden, dann könnte man sagen, geballte Schuld. Das ist das Thema dieses Tages, geballte Schuld, nirgendwann und nirgendwo. War so viel Schuld auf engstem Raum versammelt wie an jenem Tag. Und auch wir kommen mit unserer Schuld darin vor. In der gesellschaftlichen Diskussion gilt das ja oftmals so als typisch protestantisch. Das wird so abgetan, sich so gründlich mit der Schuldfrage auseinanderzusetzen. Ihr immer mit eurem Gewissen. Aber der Karfreitag lässt uns nicht entkommen. Geballte Schuld. In jenen Stunden kreuzen sich die Wege dreier Männer. Dreier Männer, deren geballte Schuld uns die Evangelien ungeschminkt vor Augen führen. Da ist zum einen der Verleugner. Erstens also der Verleugner. Und wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 14 ab Vers 66. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Erstens der Verleugner. Ort der Handlung, Palast des hohen Priesters Kaiphas, damals Präsident des obersten jüdischen Gerichts. In den ersten Stunden nach Mitternacht, also auf der Grenze vom grünen Donnerstag zum Karfreitag, peitschen sie den Eilprozess gegen Jesus durch. Dieser Prozess dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern einzig dazu, der geplanten Ermordung von Jesus ein Mäntelchen des Rechts umzuhängen. Kurz zuvor hatte ihn die Soldateska im Garten Gethsemane wie ein Schwerverbrecher festgenommen. Der Jüngerkreis rannte auseinander mit einer Ausnahme. Und während die Garde des Tempels, unterstützt durch römische Soldaten, Jesus zum Gerichtsgebäude abführt, bleibt ihnen ein einziger Jünger mit einigem Sicherheitsabstand auf den Fersen, Vers 54. Petrus aber folgt ihm nach von Ferne bis hinein in den Palast des hohen Priesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Auch die einfachen Justizbeamten und auch der Stab des hohen Priesters machen in dieser Nacht Überstunden, weil ihre Chefs sie jederzeit brauchen könnten. Und während im Obergeschoss in einem Verhandlungssaal der Schauprozess gegen Jesus sich schleppend hinzieht, versucht Petrus wenigstens hier unten im Innenhof die Stellung zu halten. Versucht er wenigstens in der Nähe seines Herrn zu bleiben. Das war unheimlich mutig, wie sich sehr schnell zeigen sollte. Und dann passiert Folgendes ab Vers 66. Und Petrus war unten im Hof, da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Diese Frau, erfahren wir aus Johannes 18, war eine Türhüterin dort, eine Art Pförtnerin. Und Matthäus fügt noch hinzu, dass sie das nicht nur zu Petrus sagt, sondern dass sie ihre Entdeckung gleich auch den Kollegen mitteilt. Dieser da war auch mit dem Jesus von Nazareth. Kein Wunder, dass sie Petrus wiedererkannte. In den Tagen vorher war Jesus ja öffentlich für ihn sichtbar im Tempel aufgetreten und Petrus natürlich immer an vorderster Front dabei. Und jetzt, in der unmittelbaren Konfrontation in diesem feindseligen Umfeld, da verlässt auch den Petrus der Mut. Diese Frau scheint ziemlich aggressiv aufgetreten zu sein und sie bringt Petrus dazu, dass er gleich in die Defensive gerät. Und dann heißt es hier in Vers 68, er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte, ich weiß gar nicht, was du hast. Petrus merkt plötzlich, dass er sich zu weit nach vorn gewagt hat. Er ist diesem Gegenwind nicht gewachsen. Jetzt nur nicht in eine längere Diskussion sich hineinziehen lassen, sondern möglichst unauffällig den Rückzug antreten. Das sind seine Gedanken. Und draußen angekommen, hört er kurz das Hahnenkrähen, was auch sonst. Das war jetzt die Zeit. Einmal tief Luft holen und in Ruhe überlegen. Aber da kommt die Frau schon hinter ihm her und sie macht jetzt auch noch andere auf den Jünger aufmerksam. Vers 69, und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von ihnen, einer von ihnen. Das heißt, kein Einzeltäter. Das ist eine ganze Truppe, da ist eine ganze Bewegung im Entstehen. Alles Anhänger von Jesus. Und man muss annehmen, dass die Frau die Sprachregelung ihrer Arbeitgeber übernommen hatte. Die hatten vorgegeben, wie man über Jesus zu denken und über Jesus gefälligst auch zu reden hatte, etwa wenn man seinen Job behalten wollte. Und das Narrativ lautete, sie gefährden die öffentliche Ordnung, sie lästern Gott, sie sind Scharlatane, sie müssen weg. Er aber, Vers 70, leugnete wiederum. Aber das verschafft ihm nur eine kurze Atempause, denn wie geht es im Vers 70 weiter? Nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, also jetzt kriegt diese freche Frau auch noch Unterstützung, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, du bist doch auch ein Galiläer. Und von Matthäus erfahren wir noch, dass einer noch hinzufügt, deine Sprache verrät dich. Deine Sprache verrät dich. Es wäre ja allgemein bekannt, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen war, also in Galiläa im Norden Israels, und dass von dort auch die meisten Jünger gebürtig waren. Sprachforscher vermuten, dass die Galiläer bestimmte Gutturallaute anders artikulierten als die anderen Israeliten. Und daran waren sie möglicherweise erkennbar, so wie man etwa auch einen Bayern oder einen Sachsen an seiner Sprache erkennt. Deine Sprache verrät dich. Und das schmieren sie dem Petrus jetzt aufs Brot. Sie sagen, du brauchst dich gar nicht zu verstellen. Du bist ertappt. Und so in die Enge getrieben, reagiert Petrus nur noch panisch. Vers 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Sich verfluchen, das heißt, er sagt, ich will verflucht sein, wenn ich lüge. Er bekräftigt seine Lüge über Jesus, über sein Verhältnis zu Jesus, also noch mit einem Fluch. Ich habe mit diesem Menschen nichts zu tun. Und merken Sie, er sagt, mit diesem Menschen, er vermeidet sogar, den Namen Jesu in den Mund zu nehmen. Wir wissen so gut wie sicher, dass Markus, dessen Text wir hier untersuchen, seine Informationen von Petrus bekam. Und überlegen wir mal, was muss es dem Petrus im Nachhinein gekostet haben, diese ganze traurige Geschichte seines Versagens nochmal zu Protokoll zu geben. Aber wir kommen der Situation dadurch bedrückend nahe und lesen in Vers 72, und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Man hat diese Sache mit den krähenden Hähnen in Jerusalem gründlich untersucht und man hat festgestellt, dass der Geschrei regelmäßig diesen Zeitraum zwischen Mitternacht und circa 2:30 markiert. Das ist der Zeitraum, also noch bevor die Sonne aufgeht. Und deshalb nennen die Juden diesen Zeitraum auch den Hahnenschrei, also die Zeit zwischen Mitternacht und etwa 2:30. Und das ist jetzt diese Zeit. Und für Petrus ist das wie ein Albtraum. Als er den Hahn krähen hört, denn in dem Moment, als der Hahn das zweite Mal kräht, steht ihm natürlich diese Ankündigung von Jesus wieder vor Augen, die erst wenige Stunden alt ist, in Vers 30, wo Jesus gesagt hatte, wahrlich, ich sage dir heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da bricht die Verzweiflung aus ihm heraus. Er weint und bei Matthäus wird es noch weiter erläutert. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. So scheitert der Sprecher des Jüngerkreises. So scheitert derselbe Mann, der 3 Jahre lang sich immer mutig zu Jesus bekannt hatte. Der sich auch mutig zu Jesus bekannt hatte, als es seinerzeit diese große Absetzbewegung gab, von der Johannes 6 berichtet, als viele mit Jesus nicht mehr mitziehen wollen. Und dann heißt es Johannes 6, 66, von da ab wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus ist der Erste, der sich committet und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Herr, nur du führst uns zum ewigen Leben. Nur du bringst uns echte Hoffnung, weil du der Sohn Gottes höchstpersönlich bist. Das hat er sofort bekannt gegen diese massenhafte Absetzbewegung von Jesus. Und jetzt wird der zum Verleugner. Geballte Schuld. Aber es kommt noch schlimmer. In diesen Stunden schreibt nicht nur der Verleugner Geschichte, sondern auch der Verräter. Und das ist das zweite Exempel geballter Schuld. Zweitens, der Verräter. Im selben Kapitel, Markus 14, werden wir gleich zu Beginn Zeugen dieses Zwischenfalls, wo einige Jünger eine Frau harsch kritisieren, weil sie Jesu Haupt zu seiner Kreuzigung gewissermaßen als ehrenvolle Vorbereitung mit einem wertvollen Öl salbt. Und dann bekommen wir die Zusatzinformation von Matthäus, der Aufwiegler hinter diesem Protest war Judas gewesen. Judas will Macht, Judas will Geld. Von Judas lesen wir in Markus 14, Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn, also Jesus, an sie verriete. Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Als Judas immer deutlicher sieht, wohin Jesu Weg sie führen wird, da steigt er aus. Er hat offensichtlich völlig andere Vorstellungen von diesem Projekt gehabt. Und die anderen Jünger sind geschockt. Beim Passamahl, als Jesus sagt, dass einer ihnen verraten wird, sagen sie, Markus 14, Vers 18, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen, bin ich's? Verstehen Sie? Das war nicht offensichtlich für die, dass es Judas war. Und hier wird deutlich, sie hatten Judas nicht im Verdacht. Sie haben auf diese Ankündigung Jesu nicht gleich gesagt, na ist klar, der Judas, wir haben das schon lange gesehen. Der war nicht mehr so ganz mit vollem Herzen dabei. Nein, er war offensichtlich nicht auffällig geworden. Er schien ganz normal dazu zu gehören, wie die anderen 11 auch. Nur Jesus durchschaut ihn. Und er hat ihm gesagt in Markus 14, Vers 20, einer von den 12, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht, der ist es. Und der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber den Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Und Jesus macht dann klar, ja, es ist Judas. Er durchschaut ihn als einziger. Und Johannes gibt uns noch die Zusatzinformation in Johannes 13, Vers 2. Der Teufel hatte dem Judas ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Aber es war lange nicht deutlich geworden und jetzt kommt Judas aus der Deckung. Als nun jener den Bissen genommen hatte, schreibt Johannes, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Und dann setzt Jesus das Abendmahl ein. Und anschließend bricht er mit den anderen Jüngern zum Ölberg auf. Und noch immer steht der Schock im Raum. Lesen Sie bitte die Berichte daraufhin noch einmal. Dieser Schock, ein weiteres Indiz für die Unauffälligkeit des Judas bis dahin, ist, dass in den Evangelien immer wieder steht, einer von den Zwölfen. Markus berichtet das hier in Markus 14, Vers 10 und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen. Als könnte Markus das im Nachhinein immer noch nicht begreifen, was da passiert ist. Er war doch einer von der engsten Truppe. Er war doch einer von uns. Einer von den Zwölfen. Und während Judas unterwegs ist zu seinen Komplizen, um sein Versprechen einzulösen, er hatte ja gesagt, bei guter Gelegenheit werde ich ihn verraten. Was ist eine gute Gelegenheit? Zieht die übrige Jüngerschar sich in den vertrauten Garten Gethsemane zurück. Jetzt ist es schon spät abends, gegen Mitternacht. Gethsemane, Ölkelter heißt das. Von einer Feldsteinmauer, ein geschützter Ölbaumgarten. In solchen Gärten gab es in der Regel auch eine Höhle, wo man übernachten konnte möglicherweise. Wahrscheinlich stand dort auch eine Ölpresse. Hier hatte Jesus mit seinen Jüngern schon häufiger Station gemacht, offensichtlich mit der Erlaubnis des Besitzers, der wahrscheinlich auch zu den Anhängern Jesu gehörte. Hier wurde dann auch deutlich, wie unendlich groß die Last auf den Schultern Jesu liegt, als er in Gethsemane betet, Herr, wenn irgend möglich, dass es einen anderen Weg gibt, dann bitte führe mich diesen anderen Weg, aber dein Wille geschehe. Und dann geht es sehr schnell, Markus 14, 43, und alsbald, während er noch redete, kam er zu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern, mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Eine große Truppe dort, bewaffnet bis an die Zähne, vielleicht hatten sie sich auf Gegenwehr eingestellt, man fragt sich, woher die kommen sollte. Die Knüppel deuten auf die jüdische Tempelpolizei hin. Die hohen Priester, einige von denen sind sogar höchstpersönlich dabei. Sie lassen sich diese Festnahme jetzt nicht nehmen und begleiten ihr Verhaftungskommando. Und Johannes 18, Vers 3 macht deutlich, es war auch eine Abteilung römischer Soldaten dabei. Das war auch wichtig, denn nur die Römer konnten das Todesurteil vollstrecken. Und deswegen mussten sie bei der Verhaftung unbedingt dabei sein. Auf der Burg Antonia, nahe dem Tempelberg, war ohnehin ständig eine Garnison stationiert. Und das war die Strategie der hohen Priester. Jesus gegenüber den Römern als Aufrührer darstellen. Das musste gelingen. Vielleicht drängen sich in diesem Moment mehr als 100 Leute in diesen engen Garten. Aber Jesus beweist auch in dieser Stunde seine Souveränität, seine Überlegenheit. Er sagt nämlich, das lesen wir in Vers 49, ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen, aber so muss die Schrift erfüllt werden. Also es erfüllen sich die Schriften in dem, was ihr hier tut. Und Jesus deckt das Absurde dieser Aktion auch auf. Er sagt, ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Ich habe kein verstecktes Spiel getrieben. Ich bin bei euch im Tempel aufgetreten. Ich habe das Gespräch mit euch gesucht. Wenn ihr gewollt hättet, hättet ihr mich jederzeit problemlos ohne Gewalt festnehmen können. Wahrscheinlich sind viele Soldaten dabei, die keine Ahnung von Jesus hatten. Soldaten, die in den Augen von Jesus auch Kandidaten dafür sind, nach Pfingsten das Evangelium zu hören. Und Johannes gibt uns noch eine wichtige Ergänzung, Johannes 18, Vers 6. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie, also die Gegner, die Soldaten, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Also noch in dieser Situation beweist Jesus seine Souveränität und Übermacht und damit auch, dass er absolut freiwillig diesen Weg geht. Und dann zieht Judas seine Schmierenkomödie ab. Er hatte vorher ein Zeichen vereinbart mit seinen Komplizen, Vers 44, und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, wer ich nicht küssen werde, der ist's. Den ergreift und führt ihn sicher ab. So konnten sie Jesus trotz der Dunkelheit des Gartens sicher identifizieren. Und Judas muss sich sehr sicher gewesen sein, dass sie heute Abend in diesem Garten sein würden. Vielleicht war das zu Beginn des Passamahls, an dem er ja noch beteiligt gewesen war, geplant worden. Und aus der Sicht der Römer war das natürlich ein idealer Zugriffsort und auch ein idealer Zugriffszeitpunkt. Fern der Volksmassen, nachts. So konnte man Jesus in Gewahrsam nehmen, ohne dass es viele mitbekamen. Und Judas zieht die Sache jetzt durch, Vers 45. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küsste ihn. Das ist der Judaskuss. Normalerweise war die Geste der Ehrerbietung ein Kuss auf die Hand. Aber er gibt ihm ja offensichtlich einen Kuss auf die Wange als Zeichen besonderer Freundschaft. Und das Wort, was Markus hier für küssen verwendet, ist ein besonders betont gefühliges. Also, den ich küssen werde, in Vers 44, als er es den anderen beschrieben hat, da steht Phileo. Aber hier bei der Beschreibung des Kusses selbst in Vers 45, da steht Kataphileo. Also besonders innig. Wahrscheinlich verbunden mit einer Umarmung, echte Freundschaft vortäuschend. Und so bekommen die Soldaten jetzt Zeit, während dieses Kusses sich in Position zu bringen. Verstehen wir, diese innige Geste des Judas treibt die Heuchelei auf die Spitze. Macht den Verrat umso schlimmer. Judas scheint in diesen Momenten alle Scham verloren zu haben. Das ist das letzte Mal, dass sie sich begegnen, er und Jesus. Jesus spricht ihn ein letztes Mal freundlich an, wie wir aus Matthäus 26, 50 wissen. Freund, wozu bist du gekommen? Natürlich weiß Jesus, was hier geschieht, aber vielleicht ist es ein letzter Versuch, den Judas noch einmal zur Besinnung zu bringen. Und trotz der polizeilichen Übermacht noch einmal wird dort deutlich, dass Jesus diesen Vorgang freiwillig, absolut freiwillig hinnimmt. Es ist das letzte Mal, dass Judas im Markus-Evangelium auftaucht. Matthäus berichtet dann nur noch seinen Selbstmord. 3 Jahre schien der Verräter voll dabei zu sein. Und jetzt stellt Judas sich ganz offen auf die Seite der Finsternis. Wann war das gekippt? Am Anfang scheint er ja wirklich ehrliche Motive gehabt zu haben. Er wurde ja auch von Jesus berufen. Er hat sich nicht als Agent von selbst eingeschlichen. Am Anfang schien er von Jesus überzeugt zu sein. Er hat wie die anderen alles stehen und liegen gelassen, um Jesus zu unterstützen, um mit Jesus zu gehen. Am Anfang hatte Judas wahrscheinlich seinen eigenen Glauben selber für echt gehalten, der sich jetzt endgültig als Scheinglauben erweist. Und der Schritt vom Scheinglauben zum Verrat ist dann für manchen nicht mehr groß. Wenn der Scheinglaube quasi hervorkommt, dann hat er oftmals diese Tendenz zum Verrat. Wir kennen doch manche Fernsehdokumentationen von sogenannten Aussteigern aus christlichen Gruppierungen. Manchmal sind es ja wirklich Sekten, aber nicht immer. Manchmal werden dort Leute präsentiert, die in einem, ich sage mal, mehr oder weniger normalen evangelikalen Umfeld waren. Und die dann aussteigen und die sich dann als Insider interessant machen und eilfertig die Waffen schnitzen, die dann zum Beispiel gegen evangelikale Bewegungen eingesetzt werden. Ein ganz ähnlicher Vorgang vom Scheinglauben zum Verrat. Und möglicherweise hatte Jesus auch deshalb diesen Judas in sein Jüngerteam berufen, um an ihm deutlich zu machen, dass sich die Not des Scheinglaubens bis in den engsten Mitarbeiterkreis hinein durchfressen kann. Judas ist nicht der einzige Fall von Scheinglauben. Denken wir an das Gleichnis, das Jesus vom vierfachen Ackerfeld gelehrt hat, wo er in Markus 4, Vers 16 sagt, desgleichen auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät ist, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Und wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die hören das Wort und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Scheinglauben. Wir haben auch die Worte aus der Bergpredigt im Ohr, wo Jesus einige Leute zitiert, die im Endgericht erkennen werden, dass sie im Scheinglauben verharrt waren. Da sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Scheinglaube. Auch bei den 10 Jungfrauen aus dem Gleichnis von Matthäus 25 gab es 5 echte und 5 falsche. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief über die Irrlehrer, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, also sie kamen aus unseren Reihen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Jesus hat dieses schreckliche Problem des Scheinglaubens wiederholt angesprochen. Auch bei den Sendschreiben in der Offenbarung, da sagt Jesus zum Beispiel zu der Gemeinde in Sardes, Offenbarung 3, Vers 4, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen. Einige. Demzufolge war es in Sardes nicht mal die Mehrheit. Und das geschieht zu allen Zeiten, dass Menschen dabei sind und äußerlich mitmachen, die im Herzen nicht zu Jesus gehören. Und die größte Gefahr des Scheinglaubens ist dann gegeben, wenn der Betroffene es selbst nicht merkt. Und darum, wenn du dir nicht sicher bist, frage Jesus. Frage Jesus, wenn du dir nicht sicher bist, Herr, ist mein Glaube echt? Herr, bewahre mich davor, mich über mich selbst zu täuschen. Und eine Erfahrung aus der Seelsorge besagt, wenn jemand sich darum sorgt, dass sein Glaube echt sei, ist das in der Regel immer ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass er es so ernst nimmt. Aber du musst dessen gewiss sein. Und die Jünger haben ja auch gesagt, bin ich's. Sie haben auch gesagt, Herr Jesus, könnte es einer von uns sein. Judas ist über diesen Punkt inzwischen hinaus. Bei Judas ist aus dem anfangs unerkannten, unabsichtlichen Scheinglauben längst ein bewusster Scheinglaube geworden. Eine absichtliche Fassade, ein Lügengebäude. Judas hält den Schein bis zum letzten Abend aufrecht. Und er verdient damit noch 30 Silberlinge. Zugleich handelt er wie ein Getriebener. Johannes sagt das ja in Kapitel 13, Vers 2, dass der Teufel ihn letztlich inspiriert hat. Geballte Schuld. Die sich dort auf dem Weg zum Karfreitag in greller Deutlichkeit präsentiert. Hier der Verleugner, dort der Verräter. Aber es geht noch schlimmer. Es gibt noch eine dritte Person, es gibt noch einen dritten Protagonisten, bei dem sich die geballte Schuld noch mehr verdichtet als bei diesen beiden. Und von dem lesen wir jetzt zum Schluss. Markus 15, Vers 33. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von den 7 Worten, die uns von Jesus am Kreuz überliefert sind, ist dieses das rätselhafteste. Und es ist übrigens das einzige, das in 2 Evangelien zitiert wird, hier und bei Matthäus. Und so wie tiefe Finsternis plötzlich das Land bedeckt, zur 6. Stunde, also mittags um 12, kam eine Finsternis über das ganze Land bis 15 Uhr. So finster ist jetzt diese geballte Schuld, die auf diesem einen liegt. Wie es der Prophet Jesaja über den Messias angekündigt hatte. Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Geballte Schuld liegt mehr noch als auf dem Verleugner oder gar dem Verräter. Drittens, auf dem Versühner. Auf dem Versühner, der sein Leben als Sühnopfer für die ganze gottlose Welt darbringt. So hat Paulus den Gekreuzigten beschrieben in Römer 3, 25. Er ist das Sühnopfer in seinem Blut. Und das griechische Wort, was dort für Sühnopfer steht, Hilasterion, das beschreibt eigentlich, so müssen Sie sich das bildlich vorstellen, den Deckel der Bundeslade, diesen sogenannten Sühnedeckel, auf den das Blut der Opfertiere gespritzt wurde. Also dieser symbolische Ort, wo sich der heilige Gott mit den Sündern versöhnte. Und dieser Ort ist das Kreuz. Das Hilasterion ist das Kreuz Jesu, ja, der Gekreuzigte. Hier kann der heilige Gott die Sünder begnadigen, ohne seine Heiligkeit zu verlieren, weil der Gekreuzigte unsere Schuld auf sich nimmt und dadurch Sühne leistet. Genugtuung erwirkt, Rechtfertigung für uns. Mehr geballte Schuld geht nicht. Und so hat es auch Johannes in seinem ersten Brief geschrieben. Wir haben einen Fürsprecher, Kapitel 2, bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung, das ist ein ähnliches Wort, was das Gleiche beschreibt wie Versöhnung. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, der ganzen Welt. Und darum musste der Sohn in diesen Momenten vom Vater verlassen werden. Darum muss Jesus schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der schreit nicht einmal mehr, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und wir müssen verstehen, Jesus hat sich nicht nur vom Vater verlassen gefühlt, sondern Jesus war von Gott verlassen. Das ist eine Tatsache, Gott von Gott verlassen. Jesus hat ja auch in diesen Stunden niemals aufgehört, Gott zu sein, Gottes wahrer Sohn, wahrer Gott. Zweite Person der heiligen Dreieinigkeit. Unfassbar. Aber eines hat Jesus in diesen Augenblicken nicht mehr gehabt, die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater. Auf eine geheimnisvolle Weise, die wir nie verstehen werden, die wir nur diesem Text vorsichtig nachbuchstabieren können, wurde der Sohn von der Verbindung zum Vater abgeschnitten. Und wir können die Erschütterung dieses Satzes nur erahnen, wenn wir uns klar machen, wer ihn spricht. Nämlich der, der in einer so engen Übereinstimmung und Harmonie mit dem Vater gestanden hat, wie keiner vor ihm und kein anderer nach ihm. Erinnern wir uns, was Jesus sagt in Johannes 10? Ich und der Vater sind eins. Jesus war nie ohne den Vater. Nie. Von Ewigkeit her. Nie. Und deshalb konnte durch diese Trennung vom Vater niemand so schlimm gequält werden wie Jesus. Und von daher verstehen wir auch diese Panik, die ihn im Garten Gethsemane geschüttelt hat, noch einmal besser. Und ausgerechnet diesen Satz zitieren die Evangelien in der Originalsprache, in der Jesus ihn ausgerufen hat, nämlich auf Aramäisch. So als wollten die Evangelisten auf Nummer sicher gehen und sagen, Leute, wir haben nicht falsch übersetzt, wir haben nicht falsch ins Griechische übersetzt. Er hat diesen unerhörten Satz so wirklich wortwörtlich gesagt. Er hat ihn wirklich gesagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum muss das so sein? Es muss deshalb so sein, weil der Heilige Gott jetzt die Sünde richtet, aller Menschen. Weil Gott jetzt sein Gericht auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos konzentriert. Auf eine einzige Person aus der ganzen Menschheit. Geballte Schuld. Und diesen einen muss er hinausstoßen in die Nacht der Einsamkeit. Dieses Gericht trifft zwangsläufig den einzigen Menschen, der jemals über diese Erde ging und dabei ohne Sünde blieb. Weil hier der einzige Ort ist, wo Schuld gesühnt werden kann. Weil nur Jesus sein sündloses Leben in die Waagschale werfen kann, um es stellvertretend für dich und für mich dem Vater darzubringen. Der Apostel Paulus hat in einem einzigen Satz noch einmal festgehalten, was hier passiert ist. Römer 8, Vers 3. Da fragt Paulus nochmal, warum hat das Evangelium diese Kraft? Warum funktioniert das Evangelium? Und die Antwort ist folgende, wie in Stein gemeißelt, schreibt er Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz, also im Alten Testament, unmöglich war, um uns zu retten, um uns von Schuld zu befreien, weil es durch das Fleisch geschwächt war, nämlich durch unsere Sünde. Also das beste Gesetz hilft dem nichts, der es nicht halten kann. Der beste Trainingsplan hilft dem nichts, der gerade ein Gipsbein hat. Da kann der Trainingsplan ihm noch so gute Anweisungen geben. Sie bringen ihm nichts, weil er sie nicht umsetzen kann. Was dem Gesetz unmöglich war, wegen unserer Schuld. Und dann geht Paulus weiter und sagt, das tat Gott. Das tat Gott höchstpersönlich. Und was tat er? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das ist viel weniger kompliziert, als es klingt. Paulus sagt, hier hast du die Antwort, warum Gott uns nicht mehr verdammen muss. Er beginnt ja Römer 8 mit diesem Jubelschrei. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und er sagt, hier ist die Antwort. Warum? Weil Gott die Sünde bereits verdammt hat. Er verdammte die Sünde im Fleisch, im Menschen. Schauen Sie, wenn Gott heilig bleiben will, muss er die Sünde richten und verdammen. Und das ist am Karfreitag passiert. Gott verdammt die Sünde in seinem Sohn. Und deswegen wird Paulus an anderer Stelle sagen, Jesus wurde zum Fluch für uns. Am Kreuz, wir müssen das verstehen, weil es uns betrifft, weil wir schuld sind. Am Kreuz verurteilt Gott die Sünde dort, wo sie geschehen ist, nämlich auf der Seite des Menschen. Das ist, was Paulus hier mit Fleisch meint. Die Menschheit wird wirklich zur Rechenschaft gezogen. Es wird wirklich Genugtuung geleistet in der Person eines Stellvertreters, der für die ganze Menschheit die Strafe trägt. Und um das zu leisten, musste der Herr Jesus zwei Bedingungen erfüllen. Er musste einmal echter, wahrer Mensch sein, um uns vertreten zu können. Und er musste zweitens ohne Sünde sein, um Gott zu genügen, um als vollkommenes Opferlamm unsere Schuld zu bezahlen. Er musste Mensch sein und ohne Sünde sein. Und diesen Balanceakt, den Gott in der Menschwerdung Jesu geleistet hat und die in der Kreuzigung zum Ziel kam. Diesen Balanceakt beschreibt Paulus mit seiner Formulierung hier in Vers 3. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Das heißt, er wurde echt Mensch. Aber er unterschied sich von allen Menschen, von allen sonstigen Menschen durch seine Sündlosigkeit. Man könnte auch übersetzen, Gott sandte seinen Sohn in der wirklichen Existenzform des Fleisches, das bei allen anderen Menschen von Sünde gekennzeichnet ist. Das ist hier gemeint. Gott sandte seinen Sohn in der wirklichen Existenzform des Fleisches, das bei allen anderen von Sünde zerstört ist. Nur bei ihm nicht. Wahrer Mensch, ohne Sünde. Und hier liegt das Geheimnis unserer Rettung. Verstehen Sie, die Verdammung der Sünde am Kreuz Jesu war so umfassend und so vollständig, da war wirklich geballte Schuld, dass jetzt jeder, der zu Jesus flüchtet, für alle Ewigkeit nicht mehr verdammt werden wird. Das ist die frohe Botschaft vom Karfreitag. Das ist Vers 1 dieses Kapitels Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und darum muss keiner von uns an seiner Schuld kleben bleiben. Darum musst auch du nicht an deiner Schuld kleben bleiben, die du genau wie ich vor Gott hattest. Weil der Versühner die Tür wieder aufgebrochen hat. Und seitdem ist der Weg wieder frei. Auch für Verleugner, Verräter, Verbrecher, Versager aller Couleur. Und seitdem, und das müssen wir zum Schluss sehen, gibt es immer wieder diese zweifache Reaktion, wie wir sie bei Petrus sehen und bei Judas, beim Verleugner und bei dem Verräter. Diese beiden Männer stehen für die vielen, die sich auf Jesus berufen, für die vielen, die sich als seine Nachfolger verstehen. Die sogar die Botschaft Jesu 3 Jahre lang Seite an Seite verkündigt hatten. Beide, Petrus und Judas, waren persönlich von Jesus berufen worden. Beide verließen alles, um ihm zu folgen. Beide wurden täglich von Jesus gelehrt und trainiert und unterwiesen. 3 Jahre lang. Beide erlebten das Vorbild von Jesus, seine absolute Glaubwürdigkeit. Beide sahen die Wunder Jesu und sein Gebetsleben. Beide sahen die Offenbarung seiner göttlichen Natur. Das musste ja dann auch Nikodemus, der Pharisäer, zugeben. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Das sahen beide 3 Jahre lang. Beide erlebten seine Macht über Dämonen, Krankheit und Tod hautnah mit. Beide waren täglich konfrontiert mit ihrer eigenen Sünde im Gegenüber zu Jesus. Beide hörten ständig von der Notwendigkeit, dass wir Rettung brauchen vor dem heiligen Gott. Beide wussten um die Realität von ewigem Himmel und ewiger Hölle. Beide wurden überwältigt von ihrer eigenen Schuld. Am Ende dieser 3 Jahre, beide. Beide wurden vom Teufel verführt und als Werkzeuge benutzt. Beide verrieten Jesus. Der eine heimlich, der andere öffentlich. Und beide waren total entsetzt und erschüttert über ihre eigene Schuld. Und doch, trotz all dieser Gemeinsamkeiten, werden ihre Wege am Ende so weit auseinandergehen, dass es weiter nicht denkbar ist. Den einen wird man im Himmel treffen und den anderen in der Hölle. Der eine dient bis heute als Namensgeber für viele Jungen in abgewandelter Form, auch für Mädchen, ne? Peter oder Petra. Der andere, Judas, ist als Vorname in Deutschland, soweit ich das weiß, nicht mal erlaubt. Da würde das Standesamt ein Veto einlegen, wenn sie ihren Sohn Judas nennen wollten. Der eine beendet sein Leben als Märtyrer, der andere als Selbstmörder. Woher kommt dieser Unterschied? Was war bei Petrus anders? Die Antwort gibt uns Johannes am Ende seines Evangeliums. Als Jesus seinen Jünger wiedersieht, als der Auferstandene. Und als er mit Petrus dieses Zwiegespräch führt und ihn fragt, hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn das, weil Petrus ihn ja dreimal verleugnet hatte. Dreimal gibt Jesus ihm die Chance, ihm seine Liebe zu bezeugen. Und dreimal tut Petrus das und er sagt, ja Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist der Unterschied. Petrus liebte Jesus. Das ist der Unterschied zwischen gerettet und verloren. Unser persönliches Verhältnis zu Jesus. Und damit ist nicht gemeint, dass es auf bestimmte Gefühle ankommt und wir irgendwas religiös empfinden müssen, sondern Jesus lieben bedeutet, ihm persönlich zu vertrauen und mein Leben an ihn wirklich auszuliefern, als meinem Herrn, meinem König, meinem Retter. Das heißt Jesus lieben. Und deshalb konnte Petrus das 30 Jahre später in seinem Brief nochmal schreiben an seine Leser. Die hatten Jesus im Unterschied zu ihm nicht persönlich gesehen, aber die hatten Jesus kennengelernt wie wir durch das Zeugnis der Apostel. Und dann schreibt Petrus diesen Leuten in 1. Petrus 1, Vers 8, die Christen wurden ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Da hat er bestimmt diese Situation in Johannes 21 im Hinterkopf gehabt. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, noch nicht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das kann man über jeden Christen sagen, über jeden, der wirklich zu Jesus kommt. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn dennoch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn noch nicht seht. Und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Dann kann keine Schuld, und sei sie noch so geballt, dich mehr in ihrem Klammergriff festhalten. Zum Beweis schließe ich mit jenem ehemaligen Gefängniswärter, den ich vor einigen Jahren beim Einsatz in Moldawien kennenlernen durfte. Er ist inzwischen ein fröhlicher Zeitgenosse, Efim Muraru. Man darf seinen Namen ruhig sagen, damals war er 65. Die Goldzähne blitzten, wenn er lachte. Aufgewachsen war dieser Mann im Haus eines orthodoxen Priesters. Aber er hatte schon früh gesagt, das ist nicht mein Ding, ich werde hier nicht bleiben. Er macht beim Militär eine besondere Ausbildung zum Einzelkämpfer, weil er so ein harter Hund war. Und dann führt er ein Leben in der Sünde. Alles, was man sich vorstellen kann, viele Frauengeschichten. Ein brutaler Kerl, er macht eine kleine Karriere beim Sicherheitsdienst dort, in dem kommunistischen System, bekommt eine gewisse Führungsposition in einem Gefängnis. Und dann begegnet er Jesus. Zunächst durch das Gespräch mit einem gläubigen Arzt, der ihn auf Jesus hinweist. Und er kann das gar nicht fassen. Dieser Mann ist Mediziner, er glaubt an Jesus. Und dann trifft er drei Schwestern. Drei Schwestern, die es wagen, und das war mutig, ihn, den Gefängnisaufseher und Sicherheitsdienstmann, in ihre Gemeinde einzuladen. Diese drei Schwestern, total mutig, laden ihn einfach ein. Und er merkt, das ist echt. Und er findet zu Jesus ganz persönlich. Er glaubt seinem Wort. Und er sagt, er hat das damals so gesagt, das ist natürlich übersetzt worden. Er sagt, ich werde nicht mehr zurückgehen in das alte Leben. Ich werde nicht mehr zurückgehen. Und er sagt, was ihm so eine Hilfe dabei gewesen war, nämlich er hatte mal ein Krokodil im Zoo gesehen. Und er hat gesagt, dieses Krokodil, das ist so ungelenk, es kann sich nicht drehen, es kann nicht mehr in die entgegengesetzte Richtung laufen. Mein Weg ist auch unumkehrbar. Ich werde nicht mehr zurückgehen. Und dann offenbart er sich seinen Vorgesetzten. Sie versetzten ihn innerhalb des Gefängnisses an einer anderen Stelle. Das war schon so die Gorbatschow-Zeit. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich selbst verhaftet vor jener Zeit. Und er sagte ihnen ganz deutlich, ihr dürft nicht erwarten, dass ich Christen verrate. Ich werde keine Bibeltransporte verraten. Ich werde nichts von dem verraten, was Christen mir anvertrauen. Ich bin selber einer. Und er bleibt trotzdem Angestellter im Gefängnis und er nutzt sein neues Leben jetzt, um dort unter den Gefangenen im Geheimen Bibeln zu verteilen, mitten im kommunistischen Gefängnis. So mancher hat eine Bibel bekommen, weil er in diesem kommunistischen Gefängnis landete. Eines Tages wird eine des dreifachen Mordes angeklagte Verbrecherin eingewiesen. Und er findet einen Weg, ihr eine Schrift zu geben. Und sie wird wirklich auch gepackt und fragt, wie kann ich gerettet werden? Und unser Freund bezeugt ihr Jesus. Und dann am nächsten Morgen, beim Morgenappell auf dem Gefängnishof, meldet sich die Frau zu Wort und sagt, ich will euch jetzt sagen, ich will euch allen sagen, was nicht in meiner Akte steht. Und dann bekennt sie, dass sie zu Jesus gefunden hat und jetzt Vergebung ihrer Schuld. Das ist die Macht des Karfreitags. Das ist der Triumph der Gnade. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass an keinem Ort der Welt so viel geballte Schuld versammelt war wie an deinem Kreuz, dass du das für uns getan hast. Herr, dass du dich hast treffen, schlagen lassen und dass dein Sühnetod endgültig beglaubigt wurde durch die glanzvolle Auferstehung. Ach, allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass du diese Tür für uns geöffnet hast. Und dass, wie schwach und zerbrechlich und in uns verkrümmt wir auch sein mögen, wir doch durch diese Tür hindurch flüchten können, wo du schon lange auf uns wartest. Bitte erbarme dich und bitte hilf, dass dort, wo jemand im Scheinglauben sich befindet, er dieses erkennt und zu dir flüchtet, Herr. Und dort, wo jemand ins Fragen geraten ist, dass er nicht aufhört zu fragen, bis er deiner Antwort gewiss ist. Du, lieber guter Herr, wir beugen uns vor dir und wir beten dich an. Amen. Und nun lasst uns